Ich freue mich auch, dass ich euch alle begrüßen darf. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ja, ich, wie Andreas gesagt hat, ich bin Cornelius Krücker, komme aus der Gemeinde Elsen. Und ich habe gerade beim Mittagessen nebenbei mitbekommen, dass unsere Gemeinde und eure Gemeinde die Gemeindegründung, die offizielle Gemeindegründung, ungefähr zur gleichen Zeit hatte. Ihr hattet die im August 2020. Genau, wir hatten sie im Juni 2020, also Markus und ich, wir sind auch in einer Gemeinde, die noch sehr jung ist. Wir sind circa 50 Mitglieder in der Gemeinde und in der Gemeinde darf ich in der Arbeit mit jungen Erwachsenen dienen. Genau, ich bin heute mit Markus hier, weil meine Frau verhindert ist. Sie hat heute eine Veranstaltung von der Arbeit aus, wo sie hin musste. Und der andere Gedanke dabei, dass ich Markus mitgenommen habe, ist auch ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen von Jüngerschaft, wo ja, Leute einfach angeleitet werden, mitgenommen werden, mit in das Leben schauen. Und das versuchen wir auch in der Gemeinde zu leben. Bevor wir uns jetzt dem Wort Gottes zuwenden, würde ich gerne noch einmal kurz davor beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du dadurch zu uns redest und Anweisungen für unser Leben gibst. Und wir bitten dich, dass du selbst, dass du durch deinen Geist uns jetzt dein Wort öffnest, dass du unsere Herzen öffnest und viel Gnade schenkst, vor allem beim Reden und auch beim Zuhören. Amen. Vor circa 2320 Jahren lebte ein junger Mann, der Alexander hieß und den man heute, vielleicht auch damals schon, Alexander den Großen nennt. Er wurde mit 20 Jahren König und war ein sehr erfolgreicher Feldherr. Er hat viele Länder eingenommen, ein sehr großes Weltreich hat er erobert. Und heute spricht man noch viel über ihn. Er wird heute noch sehr respektiert. Aber dieser Mann, er starb sehr jung. Er wurde nicht mal so alt wie ich. Als er starb, war er 33. Ich bin heute 34. Aber wie gesagt, dieser Mann hat Weltgeschichte geschrieben. Und man spricht heute noch über ihn. Aber man muss sich trotzdem eine Frage stellen. Und zwar, hat sich sein Leben eigentlich gelohnt? Wenn wir in der Zeit etwas weiter vorgehen, also circa in der Zeit vor 530 Jahren, denken wir da an den Mann Christoph Kolumbus, der damals mit 3 Schiffen von Spanien aus losgesegelt ist und den Kontinent Amerika entdeckt hat. Es war damals noch vieles unklar und so weiter, deswegen wurde der Kontinent nicht nach ihm, sondern nach jemand anderem benannt. Aber er war jemand, der auch für eine kurze Zeit sehr berühmt war, der viel Macht, vielleicht auch viel Geld hatte, dann einige schlechte Entscheidungen getroffen hat, gefangen genommen wurde und letztlich in der Einsamkeit gestorben ist. Heute reden wir über ihn, wir bezeichnen ihn oft als Entdecker Amerikas. Und auch er hat Weltgeschichte geschrieben. Und trotzdem müssen wir auch da die Frage stellen, hat sich sein Leben gelohnt? Wir können noch näher in die Zukunft oder zu unserer Zeit heute gehen und an den Mann Steve Jobs denken. Vielleicht ist er nicht jedem sofort ein Begriff, aber er ist derjenige, der das Unternehmen Apple gegründet hat. Viele von uns, ich selbst, ich habe ein iPhone, viele haben Laptops oder Tablets von Apple. Und er ist jemand, der auch relativ früh gestorben ist, in seinen, ja, zwischen 50 und 60. Aber er hat ein sehr großes Unternehmen aufgebaut, ein Unternehmen, das heute sehr viele Menschen beschäftigt. Und mit seiner Erfindung hat er auch Weltgeschichte geschrieben. Er hat vieles verändert. Und auch da muss man aber die Frage stellen, hat sich sein Leben eigentlich gelohnt? Das sind Männer, die ich jetzt erwähnt habe, das sind alles Männer, die Weltgeschichte geschrieben haben. Die einen sind früher, die anderen später gestorben. Aber es macht keinen Unterschied, ob jetzt ein Mensch früher oder später stirbt, sondern die Frage steht immer im Raum, hat sich sein Leben eigentlich gelohnt? Und es geht mir nicht darum zu hinterfragen, hat das alles Sinn gemacht, was er überhaupt gemacht hat, sondern diese Frage, hat sich dein Leben gelohnt, ist eine Frage, die letztendlich jeden Menschen beschäftigt. Jeder Mensch fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Macht mein Leben Sinn? Der eine macht es früher, der andere später. Vor ein paar Tagen hat mich meine Schwester angerufen, hat mir erzählt, dass ihre 9-jährige Tochter zu ihr kam und gesagt hat, Mama, ich habe das Gefühl, dass mein Leben überhaupt gar keinen Sinn macht. Jeder Mensch stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens und wir müssen diese Frage irgendwie beantworten. Irgendwie müssen wir das füllen. Und ich möchte dich einfach jetzt zu Beginn auch fragen, was denkst du eigentlich, wann dein Leben Sinn macht? Was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht ist es wie diese Männer in der Weltgeschichte, die wir uns angeschaut haben, berühmt zu werden. Vielleicht geht es darum, viel Geld zu verdienen. Aber wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen und diese Frage auch beantworten. Und deswegen ist auch die Überschrift der Predigt heute ein Leben, das sich lohnt. Und in dem Wochenblatt seht ihr auch, dass die Überschrift einmal ein Fragezeichen hat und ein Ausrufezeichen. Ein Fragezeichen, weil wir uns diese Frage stellen, ein Leben, das sich lohnt, lohnt sich mein Leben? Und ein Ausrufezeichen, weil die Bibel diese Frage beantwortet und sagt, wann sich ein Leben lohnt. Und das möchten wir uns heute anschauen und den Text, den wir dazu lesen, ist Psalm 1. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wenn du, so wie ich, in einem christlichen Umfeld, einer christlichen Familie und Gemeinde aufgewachsen bist, dann hast du diesen Psalm aller Wahrscheinlichkeit nach in deiner Kinderstunde schon auswendig gelernt oder spätestens in der Jugend. Und ja, das ist ein Psalm, der für mich lange Zeit, nachdem ich auch Christ geworden bin, in gewisser Hinsicht, ja, ich würde sagen, ausgeleiert war. Es ist halt Psalm 1, ja, da geht es um den Gerechten, um den Gottlosen und so weiter, aber irgendwie hatte er mir nicht wirklich zu sagen, nichts mehr zu sagen, bis ich mich eines Tages damit intensiver auseinandersetzen musste und einfach gemerkt habe, wie viele Fragen im Leben uns, in unserem Leben dieser Psalm beantwortet. Worum geht es hier in diesem Psalm? Der Psalm, er beschreibt uns ja grundsätzlich zwei unterschiedliche Menschen, die zwei unterschiedliche Wege gehen. Und als ersten Punkt möchten wir uns den Gerechten anschauen, der Gerechte und seine Hoffnung. Der Psalm, er beginnt mit den Worten, wohl dem. Das heißt, dem geht es gut oder der wird glücklich sein. Also wenn du glücklich sein willst, wenn du etwas Gutes in deinem Leben erleben willst, dann musst du darauf achten, was dieser Psalm weiter zu sagen hat. Er gibt nämlich ganz konkrete Anweisungen. Zuerst einmal, du sollst nicht nach dem Rat der Gottlosen wandeln. Aber was heißt das genau? Wer sind eigentlich die Gottlosen? Was für einen Rat geben sie? Wenn wir etwas weitergehen in dem Psalm, Psalm 2 direkt, und die Verse 2 und 3 lesen, finden wir eine Antwort darauf, wer diese Gottlosen sind und was für einen Rat sie dir geben. Da heißt es, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Die Gottlosen und ihr Rat ist, wir wollen ohne Gott leben. Wir brauchen Gottes Ordnung für unser Leben nicht. Wir müssen nicht auf seine Gebote achten. Und das ist etwas, was wir heute ja auch gerade in unserem Land erleben. Aber vielleicht ist das auch etwas, was du persönlich oft denkst. Du brauchst Gott nicht in deinem Leben. Aber der Psalm sagt hier, hör nicht auf diesen Rat. Dann sagt er weiter, geh nicht auf dem Weg der Sünder. In Römer 3 ab Vers 10 wird uns die Sündhaftigkeit der Menschen beschrieben. Da heißt es, dass es keinen Gerechten gibt. Da gibt es keinen, der nach Gott fragt, keinen, der Gutes tut. Die Menschen, alle Menschen, sie betrügen, sie fluchen und sie freuen sich, wenn sie Blut vergießen können. Also die Sünder werden uns in der Bibel als Menschen beschrieben, die Gott und auch andere Menschen verachten. Und weiter heißt es dann, du sollst nicht bei den Spöttern sitzen. Und auch da müssen wir uns einmal fragen, wer sind eigentlich diese Spötter und warum soll ich nicht bei denen sitzen? In 2. Petrus 3, in den Versen 3 und 4, beschreibt uns Petrus, wer diese Menschen sind und was sie denken. Da sagt er, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also wir sehen hier, dass Spötter Menschen sind, die sagen, was Gott gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Unsere Väter haben gesagt, Jesus wird irgendwann wiederkommen. Unsere Väter sind tot, Jesus ist immer noch nicht da. Also stimmt das überhaupt nicht, was Gott gesagt hat. Und letztendlich kann man der Bibel nicht glauben. Aber der Psalm, er sagt uns hier, hör nicht auf diese Menschen und leb auch nicht so wie diese Menschen. Denk nicht wie diese Menschen. Aber wir werden trotzdem damit konfrontiert. Das Denken, dass wir Gott nicht glauben können und dass wir auch nicht nach Gottes Geboten leben müssen, das ist heute sehr verbreitet. Es wird uns weitergegeben, zum Beispiel durch Filme. Dort wird es oft unterschwellig, einfach mit der Geschichte des Filmes weitergegeben, in Aussagen, die dort gemacht werden. Es wird gesagt, dass es okay ist, wenn Mann und Frau zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Es ist okay, eine gleichgeschlechtliche Beziehung einzugehen. Es ist okay, wenn du dein Leben nur auf dich selbst ausrichtest, nur das machst, was dir selbst gefällt und nicht für andere Menschen da bist. Aber das alles bezeichnet die Bibel ganz klar als Sünde. Was ist dein Maßstab für Sünde? Ist es das, was du vielleicht in den Filmen, in der Musik oder auch durch die Nachrichten mitbekommst, was dir dort gesagt wird? Der Psalm, er sagt uns, dass es dir gut gehen wird, wenn du nicht auf diesen Rat hörst, wenn du dieses Denken nicht übernimmst und auch nicht so lebst, wie die Menschen es tun oder die Menschen, die das sagen. Aber wir haben hier nicht nur eine Warnung, sondern wir haben auch eine Anleitung, was wir denken sollen oder wie wir leben sollen, wonach wir uns richten sollen. Weil wir Menschen brauchen ja einfach jemanden, der uns sagt, wie wir leben sollen. Wir brauchen eine Richtlinie nach dem, was gut und falsch ist. Im Vers 2 haben wir dann die Aufforderung oder die Anweisung, was wir machen sollen, anstatt auf den Rat der Gottlosen zu hören. Da heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wenn du wissen willst, wie du leben sollst, wie du gewisse Entscheidungen in deinem Leben treffen sollst, dann musst du die Bibel lesen. Wenn du wissen willst, was gut und richtig ist. Und der Psalmist sagt hier, es wird dir dann gut gehen und du wirst glücklich werden, wenn dein Denken und dein Leben von der Bibel bestimmt wird. Der Psalmist erfordert uns hier ja auch auf, dass wir über sein Gesetz, über das Gesetz Gottes nachdenken sollen, Tag und Nacht. Als Kind, als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist doch irgendwie verrückt, was die Christen wollen. Ich soll Tag und Nacht in der Bibel lesen und beten am besten auch noch. Wie soll das funktionieren? Ich muss doch noch andere Sachen machen. Ich muss irgendwann auch schlafen. Wie soll ich Tag und Nacht über die Bibel nachdenken? Ich denke, die Anwendung ist hier, dass wir uns zum einen ganz bewusst Zeit nehmen für Gott, dass wir Zeit mit Gott verbringen, indem wir in der Bibel lesen, indem wir die Bibel studieren, darüber nachdenken, was wir gelesen haben, aber uns auch Zeit zum Gebet nehmen. Und vielleicht kannst du ja wirklich, wenn du mal eine Nacht nicht schlafen kannst, einfach aufstehen und die Bibel nochmal nehmen und einfach weiterlesen. Dann erfüllst du diese Anweisung, die wir hier haben, wirklich buchstäblich, dass du über das Gesetz Tag und Nacht nachdenkst. Aber es kann auch für dich einfach bedeuten, dass wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder in der Bahn im Bus, wie du auch zur Schule oder zur Arbeit kommst, dass du dir da Zeit zum Nachdenken über die Bibel nimmst und einfach mal die Musik ausmachst, nicht mit deinem Handy spielst oder ja einfach die Bibel auf deinem Handy liest. Du kannst dabei auch die Bibel hören oder gute Predigten hören. Es ist wichtig, dass wir dieser Anweisung Folge leisten, weil worüber wir einfach am meisten nachdenken, das ist es auch, was unser Leben letztendlich bestimmt. Im Vers 3 heißt es dann weiter, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also hier wird uns eine Folge von dem beschrieben, wenn wir intensiv über die Bibel nachdenken und wenn die Bibel unser Denken und unser Leben bestimmt. Es führt zu einem fruchtbaren Leben. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, okay, was heißt das, ein fruchtbares Leben? Was kann ich darunter verstehen? Wenn die Bibel von einem fruchtbaren Leben spricht oder davon, Frucht zu bringen, geht es nicht einfach darum, dass wir Gutes tun. Letztendlich kann jeder Mensch gute Taten vollbringen. Jeder kann den anderen in irgendeiner Weise ermutigen, ihm bei etwas helfen, etwas Gutes tun. In Galater 5,22 wird uns beschrieben, wie das fruchtbare Leben aussieht oder was die Frucht im Leben eines Christen ist. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also Frucht zu bringen heißt nicht einfach etwas Gutes zu tun, sondern das heißt in erster Linie, dass unser Herz und unser Denken verändert wird. Und wenn du dann Frucht bringst, dann heißt das, dass du lieben kannst, auch wenn du gehasst wirst. Das heißt, dass du zu deinen Kindern freundlich sein kannst, auch wenn sie gerade laut sind und dich nerven. Das heißt, dass du deinem Arbeitskollegen gegenüber freundlich sein kannst, auch wenn er immer unfreundlich zu dir ist. Frucht bringen heißt, dass zuerst unser Denken, unser Herz verändert wird. Und wir sehen hier auch eine ja, ganz enge Verbindung zwischen Vers 2 und Vers 3. Zwischen dem Nachdenken über das Wort und dem Fruchtbringen. Und das heißt einfach, dass Frucht in deinem Leben entsteht, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst. Vielleicht beklagst du dich darüber, dass du als Christ so fruchtlos bist in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach fragen, wie sieht dein Umgang mit der Bibel aus? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Weil vielleicht liegt die Lösung deiner Fruchtlosigkeit einfach darin, dass du mehr Zeit in der Bibel verbringst oder wieder regelmäßig Zeit in der Bibel verbringst. Es kann damit anfangen, dass du kleine Schritte gehst, dass du dir eine Zeit am Tag nimmst, wo du ein paar Minuten in der Bibel liest. Es kann auch einfach sein, dass du anfängst, Bibelverse auswendig zu lernen, dir kleine Kärtchen machst, im Laufe des Tages immer wieder darauf schaust. Das kann ein kleiner Schritt sein, wo du, wie du beginnen kannst, wieder dich mehr mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Wir sehen also zum einen, dass die Folge von einem Leben, das von der Bibel bestimmt wird, die Frucht im Leben ist. Zum anderen sehen wir aber auch noch einen Effekt. Und zwar lesen wir das in der letzten Aussage von Vers 3. Da steht, und alles, was er tut, das gerät wohl. Ist das nicht etwas, was wir uns alle wünschen? Egal, was ich anpacke, es klappt. Egal, was ich in meinem Leben unternehme, es funktioniert. Aber ich denke, hier geht es nicht darum, dass wir keine Fehler mehr machen. Dass wir vielleicht so weit gehen und denken, okay, wir sündigen nicht mehr. Gott, er hat die Menschen gerettet, damit sie unter anderem auch gute Werke tun. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also es geht nicht darum, dass wir keine Fehler mehr in unserem Leben machen, dass wir nicht mehr sündigen, sondern es geht darum, dass wir die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir die ausführen, dass wir darin leben. Und letztlich ist auch dabei das Ziel, dass andere Menschen diese guten Werke sehen und Gott dadurch gepriesen wird, dass Gott dadurch groß gemacht wird. Das ist etwas, was Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 auch sagt. Die Menschen sehen eure guten Werke und werden den Vater im Himmel preisen. Also wir haben hier gesehen, dass der Psalm einen glücklichen Menschen beschreibt und dieser glückliche Mensch ist jemand, der nicht das Denken von den Menschen übernimmt, die Gott verachten, sondern der das Wort Gottes liebt und danach lebt. Und ich möchte hier noch einmal kurz auf das Bild eingehen, das wir in Vers 3 haben, von einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich in der Stadt, in der wir auch aktuell leben, noch in einer anderen Gegend gewohnt. Und dort in der Nähe war ein Fluss. Wir sind im Sommer oft dort spazieren gegangen. Und dort habe ich, war es immer so, dieses Bild aus Psalm 1 für mich deutlich vor Augen. Wir wissen alle, dass die letzten Sommer trocken waren. Und wenn wir rausgegangen sind, hat man auf dem Rasen gesehen, dass der völlig gelb und ausgetrocknet ist. Manche Sträucher an den Straßen waren völlig verwelkt. Aber wenn wir zu dem Fluss abgebogen sind, hat man gesehen, dass die Bäume, die dort standen, immer noch ein sehr kräftiges Grün in den Blättern haben. Der starke Sommer, der warme Sommer konnte diesen Bäumen letztendlich nicht viel antun, weil sie direkt an dem Fluss waren. Und genauso ist das, was der Psalmist uns hier beschreibt. wenn wir unser Leben nach der Bibel ausrichten, werden wir in Schwierigkeiten kommen, aber wir werden Frucht bringen. Wir können trotzdem Gott in unserem Leben verherrlichen. Wir gehen weiter zu Vers 4 und dort beschreibt der Psalm uns das Gegenteil von dem Gerechten. Er beschreibt uns, wie die Menschen sind oder was die Menschen erwartet, die Gott verachten und die Bibel nicht lieben. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt der Predigt, der Gottlose und sein Ende. Und das wird so mit den Worten eingeleitet, nicht so der Gottlose. Das heißt, dem Gottlosen wird es nicht so gehen wie dem Gerechten. Der Gottlose, er wird letztendlich nicht glücklich werden. Aber wie wird es dem Gottlosen gehen? Der Psalm beschreibt weiter, sondern sie sind wie Spreu, also die Gottlosen, die der Wind verweht. Früher war das ja so, wenn man das Getreide geerntet hat, man hat es in die Scheune gebracht, dort wurde es auf dem Boden, ja auf dem Boden meistens verteilt und man hat mit einem Stock, den man Dreschflegel nennt, da drauf geschlagen. Und dieser Stock, er hatte am Ende noch ein Stück von vielleicht 50 Zentimeter, das beweglich befestigt war. Damit hat man halt auf das Getreide geschlagen und dadurch sind die Körner aus der Hülle herausgekommen. Dann hat man alles, was auf dem Boden war, aufgesammelt, in eine Schale getan und diese Schale oder der Inhalt der Schale wurde einmal in die Luft geworfen und vom Wind wurde die Schale der Körner, also die Spreu, wurde vom Wind weggetragen. Es blieb nichts mehr davon über. Und der Psalmist sagt uns hier, so, genau so wird es letztendlich dem Gottlosen gehen. Von ihm wird nichts mehr überbleiben. Und wenn die Bibel uns das jetzt so klar vor Augen stellt, möchte ich dir einfach die Frage stellen, glaubst du, dass ein Leben ohne Gott wirklich so sinnvoll ist, dass es wirklich attraktiv ist? Wir haben das Bild von dem Gerechten gesehen, ein Baum, der Frucht bringt, der grün ist, und dann der Gottlose, der vom Wind verweht wird. Und in dem nächsten Vers, in Vers 5, wird uns dann noch weiter beschrieben, was das bedeutet. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Jeder Mensch wird irgendwann einmal vor Gott stehen. Das sagt uns die Bibel. Und die Bibel sagt uns hier auch, der Gottlose, er kann vor Gott nicht bestehen. Er hat gegen Gott gesündigt, er hat Gott verachtet und er wird seine Strafe für die Sünde bekommen und dieser Mensch, er kann sich vor Gott nicht entschuldigen. Hier sagt der Psalmist oder der Psalm nichts darüber, wie es dem Gerechten in diesem Gericht gehen wird, wenn er vor Gott stehen wird. Aber wer die Bibel kennt, der weiß, dass der Gerechte sich eigentlich darauf freuen kann, vor Gott zu stehen, weil er nicht verurteilt wird. Aber der Gerechte bleibt nicht freigesprochen, weil er, wie in den Versen vorher gelesen, so gut gelebt hat, weil er sich immer nach der Bibel gerichtet hat, sondern der Gerechte wird freigesprochen, weil er Jesus vertraut, weil er glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Aber der Gottlose, er glaubt das nicht. Er glaubt nicht, dass Jesus für ihn gestorben ist. Er glaubt ja nicht mal, dass er Schuld vor Gott hat. Und deshalb kann der Gottlose nicht vor Gott bestehen. Er kann nichts zu seiner Verteidigung vorbringen. Aber genauso sehen wir auch, dass der Gottlose nicht in der Gemeinde der Gerechten bestehen kann. Ich kenne euch nicht, aber ich möchte dir einfach heute sagen, wenn du heute hier bist und an Jesus und nicht an Jesus glaubst, du bist einfach hier, weil es dir gut geht, dann sagt dir der Psalm, es bringt dir am Ende nichts. Du kannst noch so viel in den Gottesdienst gehen. Es kommt darauf an, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Wir kommen zum Vers 6 und hier wird die Hoffnung des Gerechten einfach nochmal so ganz besonders deutlich. Da heißt es, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist die Hoffnung, die wir Gerechten haben. Das ist ein großer Zuspruch, etwas, worüber wir Gerechten uns einfach freuen dürfen. Der Psalm sagt uns hier, wenn du ein Gerechter bist, dann kennt Gott dich, er kennt deinen Weg. Jesus selbst sagt, ich kenne meine Schafe, ich kenne diejenigen, die an mich glauben und die zu mir gehören. Was ist das für ein großer Trost, wenn Gott sagt, ich kenne dich, ich kenne deinen Weg. Es kommt nicht darauf an oder es ist nicht ausschlaggebend, dass ich Gott kenne. Viel wichtiger als dass ich Gott kenne, ist, dass Gott mich kennt. Dass ich dieses Wort, was Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, dass ich das auf mich ganz persönlich anwenden kann. Und das heißt auch, wenn Gott dich kennt, er kennt deinen Weg, dass du mit deinen ganzen Schwierigkeiten in deinem Leben einfach nicht alleine bist. Wenn Probleme vor dir stehen, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst, dann darfst du dich darauf verlassen. Gott kennt deinen Weg. Er weiß, was dich beschäftigt. Und wir haben zum Beispiel auch in Psalm 32 diesen Zuspruch im Psalm, jetzt vergessen, welcher Psalm das ist, aber wir haben den Zuspruch, dass Gott sagt, ich richte mein Auge auf dich. Ich sehe, was dich beschäftigt. Ja, ich sehe deinen Weg und ich werde dich führen. Er kennt deine Sorgen und er kennt auch deine Freuden. Und wir kommen jetzt zum Schluss des Psalms, zur letzten Aussage, wo uns wieder die andere Seite, also die Seite des Gottlosen, aufgezeigt wird. Da heißt es, der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also für denjenigen, der nicht an Jesus glaubt, gibt es kein gutes Ende. Das ist das Ende der Gottlosen. Es ist nicht gut. Sein Weg, sein Leben führt ins Verderben. Und weil uns diese Wahrheiten hier in dem Psalm einfach so deutlich gesagt werden, ist diese Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, so wichtig. Lohnt sich dein Leben? Lohnt es sich, so weiterzuleben, wie du bis jetzt gelebt hast? Oder musst du dein Leben nicht doch ändern? Musst du dich neu auf Gott ausrichten oder dich auch zum ersten Mal zu ihm hinwenden? Der Psalm, er redet ja nicht viel über das Leben des Gottlosen. Er zeigt uns nur das Ende auf. Und diese Frage, lohnt sich dein Leben? Lohnt es sich wirklich ohne Gott weiterzuleben? Lohnt es sich so weiterzuleben wie bisher? Diese Frage musst du dir letztendlich selbst stellen. Ich hatte einen guten Freund, der im Jahr 2020 gestorben ist, infolge einer Covid-Erkrankung. Er hat schon einige Jahre an Blutkrebs gelitten, hat sich an Covid infiziert und ist letztendlich an einer Lungenembolie gestorben. Dieser Mann, er lebte in Rumänien und hat dort ein Kinderheim geleitet. Er hat sein Leben in Deutschland aufgegeben und es war ein wirklich gutes Leben, würde man heute sagen, das er hatte. Er war im Vorstand einer Bank. Er hat ein sehr gutes Einkommen gehabt. Damals zu D-Mark-Zeiten noch im fünfstelligen Bereich. Und er hat mir erzählt, seine Frau ist immer nach Frankreich geflogen, um Kleidung zu kaufen. Und er selbst hat nun Kleidung von Hugo Boss getragen. Das ist ein Leben, was sich vielleicht manche wünschen, aber das er aufgegeben hat. Dafür hat er sich vielen Schwierigkeiten gestellt in der Arbeit, in dem Kinderheim, mit den Kindern. Und wenn man ihn kennengelernt hat, hat man gemerkt, dieser Mann, er lebt wirklich nach der Bibel. Seine Entscheidungen, die er trifft, die sind nach der Bibel. Er hat sich anhand der Bibel darüber Gedanken gemacht. Sein ganzes Leben hat einfach davon gesprochen, dass er mit Gott lebt, dass sein Leben mit der Bibel, ja, von der Bibel bestimmt ist. Und wie gesagt, er hat dieses gute Leben aufgegeben, hat viel Schwierigkeiten auf sich genommen. Und ich bin mir aber sicher, dass wenn man ihn heute fragen würde, hat es sich eigentlich gelohnt, dein Leben hier in Deutschland aufzugeben? Und würdest du diese Entscheidung nochmal treffen? Ich bin fest davon überzeugt, absolut sicher, er würde mit Ja beantworten, diese Frage mit Ja beantworten. Er würde sich heute ganz genau so entscheiden, wie er es damals hat. Auch wenn das für ihn bedeuten würde, wieder ja, mit Mitte 50 an einer schweren Krankheit zu sterben. Er hat sich einige Wochen gequält, aber sein Leben hat Sinn gemacht. Und es war auch einfach so schön zu sehen auf seiner Beerdigung, Kinder, die dort aufgewachsen sind, deren Leben verändert wurden, was sein Leben einfach bewirkt hat. Und damit möchte ich die Predigt auch abschließen und möchte das einfach jedem von uns heute auch ganz besonders wünschen, wirklich ein Leben zu leben, das sich lohnt. Ein Leben, auf das wir zurückblicken können später und sagen können, ich habe gute Entscheidungen getroffen, ich habe mit dem Herrn gelebt und mein Leben hat sich gelohnt. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Hoffnung gibst. Wir danken dir, dass du uns aber auch durch dein Wort in erster Linie oder zuerst auch zeigst, wo wir oft sündigen, wo unser Denken falsch ist und wo wir uns verändern müssen. Ja, du zeigst uns in diesem Psalm, was dazugehört, um ein sinnvolles Leben zu leben, um glücklich zu werden. Und wir bitten dich einfach, dass du uns dazu viel Gnade schenkst, dass wir uns von dir verändern lassen, dass wir unser Denken von dir verändern lassen und nicht das Denken von der Welt übernehmen, von den Menschen, die sagen, dass man auf dein Wort nicht hören braucht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns einfach hilfst, auch besonders denen, die das Leben mit dir vernachlässigt haben. Ja, bitte nicht, dass du da einfach Hilfe und Kraft gibst, dass das Leben erneuert wird, dass da neuer Eifer, neues Feuer reinkommt und Freude an deinem Wort. Danke, Herr, dass du uns verheißen hast, dass wenn dein Wort uns bestimmt, unser Leben bestimmt, dass wir dann glücklich sein können und dass wir eine Hoffnung haben und diese Hoffnung bis in die Ewigkeit geht. Danke dir dafür, Vater im Himmel. Amen.